Willkommen zu Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Ich bin Carina Meyerhofer-Leitner und ich darf heute Host und Gast gleichzeitig sein, weil heute widmen wir uns dem Internationalen Frauentag, dem 8. März, der auch bekannt ist als der Internationale Frauenkampftag. Wir haben Floria Dreisiebner und Lena Hofbauer eingeladen, um mit uns gemeinsam über die Geschichte, Bedeutung und Aktualität dieses wichtigen Tages zu sprechen. Ja, hallo Lena, hallo Floria.
Hallo.
Wollt ihr euch mal selber vorstellen?
Ja, danke Carina, stell mir gern vor. Bin die Lena, bin feministische Sprecherin beim VSSDÖ, also das ist quasi die Sozi-Fraktion unter den Studierenden auf der ÖH. Ich bin außerdem Dissertantin, also habe technische Chemie studiert und mache gerade mein Doktorat und ja, freue mich sehr, da zu sein.
Cool, hi.
Ich bin die Floria, ich bin frauenpolitische Sprecherin bei der Sozialistischen Jugend Steiermark beziehungsweise Sprecherin von der Frauenpolitischen Kommission und sonst mache ich Gewaltpräventionsarbeit, glaube ich, kann man so zusammenfassen.
Ja, und ich, also Carina, arbeite ja nicht nur hier beim Podcast bei der SPÖ Steiermark, sondern ich bin auch Frauensprecherin der jungen Generation Steiermark. Und weil wir ja den 8. März feiern, haben wir uns gedacht, es passt super, wenn wir einen Frauenpodcast machen. Ja, ich würde gerne anfangen mit einem Zitat von Johanna Donal, der allerersten Frauenministerin von Österreich. Und zwar hat die gesagt, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Und mich würde interessieren, was für euch persönlich dieses Zitat bedeutet.
Also es ist eins von meinen Lieblingszitaten von der Johanna Donal, einfach weil man, also irgendwie jedes Mal, wenn ich es höre, bin ich halt so ein bisschen motiviert und es gibt Hoffnung und es gibt, wenn man feministisch, antifaschistisch, politisch engagiert ist, in der Klimabewegung ein bisschen, gibt es nicht so oft optimistische Sachen. Und das ist das halt schon und das gibt einem Hoffnung. Und ich finde halt auch, dass man da raushören kann, dass das Patriarchat mit dieser Männerherrschaft, es geht halt nicht darum, Frauen zu beherrschen. Es geht eigentlich um dieses eine spezifische Männlichkeitsbild, das über allem anderen steht. Und kaum ein Mann entspricht dem. Und ich finde, man hört, oder man kann daraus hören, oder ich höre gerne daraus, dass die Donald das schon auch gesehen hat, dass das Patriarchat genauso Männern schadet, dass wir da genauso viel Kosten, also man redet da von Kosten von Männlichkeit, eben durch die Erziehung von Männern, wo ganz viel gefordert wird, dass sie immer stark sind und stark im Sinne von männlich heißt dann nicht weinen, keine Angst zeigen. Und dann aber auch im positiven Bereich, also auch wenn du sagst, so total glücklich sein oder total verliebt sein und das wirklich zeigen, das darfst du irgendwie auch nicht als Mann, weil das ist dann irgendwie auch wieder nett, diese heteronormative Männlichkeit, die da gewollt ist. Und das Resultat, wenn man es sich jetzt statistisch ansieht, ist dann halt eine höhere Suizidrate und höheres Suchtrisiko und Männer gehen weniger oft zum Arzt, Männer sterben früher. Also ist, das Patriarchat ist eben ein allgemeines Problem und wir brauchen eine Zukunft ohne Patriarchat nicht einen, der sich irgendwas dreht.
Ja, also 100% und vor allem für mich persönlich auch, weil man hört ja oft, ja, der Feminismus geht zu weit oder ihr wollt ja nur die Männer unterdrücken. Ich glaube, dieses Zitat fasst eigentlich sehr schön zusammen, was Feminismus eigentlich ist. Unter anderem nämlich die ganzen Sachen, die du gesagt hast, dass man eben auch schaut, dass es den Männern besser geht. Also es geht ja nicht darum, dass es den Frauen besser geht, nicht nur, sondern auch, dass Männer diesen Rollenzwängen entfliehen können. Und ich glaub, dieses Zitat ist einfach, fasst es so schön zusammen. Da kann man kann stundenlang reden schwingen darüber, aber ich glaube, da hat man drei Sätzen alles.
Ein Gedanken, den ich jetzt so nur dazu gehabt habe, weil du ja gerade gesagt hast, man hört immer wieder, der Feminismus geht zu weit, der Feminismus nimmt sie zu viel raus oder das wird immer extremer. finde ich ganz, ganz schlimm, weil dann hörst du wieder solche Sachen wie, okay, warum beschweren sie Frauen halt noch, weil wir sind ja gleichberechtigt. Denkt man, okay, es geht nicht mehr um jetzt Gleichberechtigung, ja, ich bin vom Gesetz gleichgestellt, aber wir sind noch meilenweit entfernt von Gleichstellung.
Genau.
Also ich habe überhaupt nicht die gleichen Möglichkeiten, die Männer in unserer Gesellschaft haben. Und ja, natürlich, das ist auch ein großes Thema mit allem, was du, Florian, gesagt hast, Florian, dass Männer ja auch unter dem Patriarchat leiden und so weiter. Aber auch als Frau möchte ich die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen haben. Und das ist schon noch der Hauptfokus drauf, ja.
Auf jeden Fall. Und da kommt natürlich dann der 8. März eigentlich ins Spiel, wobei der ja nicht, also der 8. März entspringt ja zwar der Arbeiterinnenbewegung, aber die Themen Gleichstellung, über die wir heute reden, war ja eigentlich gar nicht das Ausschlaggebende für diesen Tag. Und ich würde jetzt gerne darüber reden, wie dieser Internationale Frauentag eigentlich entstanden ist, weil wir haben verschiedene Welt-Irgendwas-Tage und man denkt fast, ja, Weltfrauentag, das ist einfach sowas wie der Welt-Jogginghosentag. Schenkt man Frauen halt Blumen.
Das ist immer so eine klassische Frage, warum gibt es keinen Weltmännertag und es gibt den, Spoiler.
Genau, im November, gell?
Das ist schon recht lang sogar.
Aber den Weltfrauentag oder den feministischen Kampftag gibt es seit 1911 schon. Es ist sehr, sehr spannend, weil da hat es den Internationalen Frauenkongress gegeben und da haben die Clara Zetkin und die Rosa Luxemburg, beides ja Deutsche, die haben gesagt, wie wäre es, wenn wir einen Frauentag machen, einen weltweiten. Internationalität, ja auch so ein Thema vom Sozialismus und der Sozialdemokratie, von der Bewegung. Und die haben da Frauen aus 17 europäischen Ländern davon überzeugt, dass wir diesen Tag brauchen, um Forderungen durchzusetzen. Wie zum Beispiel eben das Wahlrecht und Bildungszugang und gleichen Lohn. So, jetzt haben die 1911 gleichen Lohn für gleiche Arbeit gefordert.
Und wir sitzen heute und fordern das immer noch.
Ja. Schön.
Ist auch eine der Forderungen heuer.
Ja, es gibt Dinge, die sich einfach sehr, sehr langsam entwickeln. Gell?
Was ich bei dem auch so spannend finde an der Entwicklung, gerade weil ein anderes Donald-Zitat, das ich so mag, ist, der Frieden ist zu wichtig, um ihn den Männern zu überlassen.
Ja.
In diesen internationalen Frauenkongressen, die es da gegeben hat, da ging es ja auch ganz viel um eigentlich ein, wie verhindern wir, dass es zum Weltkrieg kommt. So.
Ja, genau.
Okay, ich glaube, ich habe gerade das Mikro gemacht. Es war ganz viel Thema. Und gerade Clara Zetkin hat da so bis zum Schluss, ist sie gerannt und hat versucht, alle zusammenzuhalten und hat so zuschauen müssen, wie der Nationalismus die internationale Frauenbewegung auseinanderreißt.
Mhm.
Und dass da halt diese internationale Frauensolidarität noch nicht so, oder ich weiß gar nicht, ob wir es inzwischen schaffen, ich will es gern manchmal sehen, dass wir es inzwischen schaffen,
ja,
die Frauensolidarität, die Flinter-Solidarität eben über jegliche andere Angehörigkeit zu stellen. Aber da war das nicht so möglich. Aber ich finde das so cool, dass auch da eigentlich Frauen die waren, die sehr lange versucht haben, konsequent gegen Waffengewalt einzutreten. Sieht man heute immer noch.
Ja, gerade auch ja, international, gerade vor den aktuellen Vorkommnissen weltweit. Und das Traurige ist ja, dass gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit auch Teil vom Frauenvolksbegehren 1997 war. Also das ist jetzt ein Thema, wo man sagt, man kämpft seit über 100 Jahren, man schafft es einfach nicht und dann kommt wieder die Aussage, das ist ja nur, weil Frauen arbeiten in Berufen, die schlechter bezahlt sind.
Aber warum sind die schlechter bezahlt?
Ja, oder dann schon, wenn es Leute gibt, die vielleicht schon ein bisschen informierter sind, dann sagen sie solche Sachen, ja, Gehaltsunterschiede im gleichen Beruf entstehen, weil Frauen sich halt einfach nicht trauen, um Gehaltserhöhungen zu bitten. Und wenn man sich dann aber anschaut, was passiert, wenn Frauen um Gehaltserhöhungen bitten, man einfach feststellt, dass Führungskräfte halt viel weniger bereit sind, Frauen beim Gehalt aufzustocken, einfach aus dem Grund, weil es so unüblich ist, dass Frauen fragen, weil es viel üblicher ist, dass Männer fragen.
Mhm.
Das heißt, auch wenn, und wenn sie es dann tun?
Genau, dann hat man eigentlich, dann wird man quasi als Frau wieder abgestempelt, als ja, das ist ja die wie sie noch hervortun, ist eine Zicke oder die ist laut.
Voll.
Und ja, und man hat ja, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, den Standardartikel, der ist, glaube ich, gestern rausgekommen. Ich glaube, ich habe mehrere Zeitungen haben drüber geschrieben. dass Frauen, dass laut einer burgenländischen Studie Frauen mit Kindern den Job nicht kriegen. Also wenn eine Frau mit zwei Kindern sich um einen Job bewirbt und ein Mann mit zwei Kindern sich für einen Job bewirbt und sie haben die gleichen Qualifikationen, bekommt der Mann den Job.
Es ist halt auch wieder, also ich habe ja vorher so ein bisschen über die Folgen geredet, die die Sozialisierung und Erziehung von Männern oder halt, wenn wir ehrlich sind, einfach Leute, wo die Eltern entscheiden, das sind Männer, also erziehe ich sie jetzt so und stülpe dieses Konstrukt drüber, so dass das halt Männern schadet. Es ist ein, trotzdem ein System, das Männer oben halten will. Also die Art, wie es Frauen klein hält, fängt schon so viel früher an. Und ich finde eins von den, also das ist eins von den Dingen, die eigentlich so positiv klingen. So dieses, ja, Frauen sind ja fürsorglich und empathischer. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das momentan so ist, weil wir es beibracht kriegen, dass wir das sein sollen, dass es eingefordert wird. Und Männer das oft eher dann irgendwann selber lernen müssen, dass sie das haben. Da und freischaufeln dürfen. Und das führt dann aber halt auch dazu, dass dann eben gesagt wird, so, ja klar, wenn die Kinder hat, dann kümmert sie sich mehr drum, weil es ist für Frau viel schlimmer, die Kinder daheim zu lassen, als für einen Mann. Und klar sind mehr Frauen in einem Pflegeberuf und da braucht man nicht mehr zahlen, weil die machen das ja so gern.
Ja. Flora, weil du dieses Empathie bei Männern und so weiter angesprochen hast, da gibt es eine Studie, die ist glaube ich schon ein bisschen älter, also die ist aus den 90er Jahren, aber die ist super, super cool, weil da ist es darum gegangen, dass Männer und Frauen haben Personen bewerten müssen und wenn du man hat ihnen zuerst keine Bilder zeigt und hat ihnen nur die Personen zeigt und sie haben halt einfach dann so erzählt, okay, wie finden sie die Person, bla bla bla. Wenn du aber bevor du die Leute wirklich zu den Leuten hinschickst, Fotos herzeigst und dann auch irgendwie sagst, okay, wie glaubst du, wie fühlt sich die Person, wie geht's dir heute, wie glaubst du, wird das Gespräch dann nachher sein, die Studie geht davon aus, dass Frauen dann so checken, okay, jetzt wird meine Empathiefähigkeit abgefragt. Also ich muss jetzt quasi performen. Ich muss das herzeigen, was ich bin eine Frau, ich muss empathisch sein. Und dann sind Frauen später in der Bewertung der Personen viel netter und viel empathischer.
Das heißt, Empathie ist eigentlich ein Skill, den Frauen lernen oder den Menschen lernen können.
Und bei Männern passiert das halt nicht. Männer schneiden halt in beiden Versuchen ähnlich gut ab. Oder ähnliche Weise ab. Ist das gut, ist Bewertung.
Ja.
Aber Männern ist es halt einfach scheißegal.
Ich finde das ja nicht ungut, dass das was ist, was ich, also so zum Beispiel das Fürsorge, was ist, was ich sehr früh gelernt habe und sehr früh von mir eingefordert ist. Mhm. Also man sieht das ja allein an Spielzeug. So, wenn du mit Puppen spielst, dann lernst du halt eher, wie kümmere ich mich um was, als wenn du...
Ja, du fütterst die Babypuppe, genau, Babyborn, Baby Annabelle, weil hat sie nicht zu Hause gehabt.
Ich finde das ja nicht schlecht, aber ich verstehe halt nicht, warum jetzt Männer davon nicht profitieren würden, das genauso zu machen.
Ja, und es gibt ja genug Studien zu diesen ganzen Themen, aber es ist ganz lustig, wie sich es dann auch im echten Leben manifestiert, weil eben Studien sind Studien, aber ich bin heute mit dem Zug gefahren und das war Schienenersatzverkehr und wir waren zwischenzeitlich in Peckau gestrandet und es war natürlich alles sauer, weil die Leute, die aus Wien gekommen sind mit Zug, die waren ja schon, war ein Herr dabei, der ist um 5 Uhr in Wien gestartet und ist um 10 Uhr halt dann im Backup gestanden. Natürlich war der sauer. Es war ganz lustig zu beobachten, dass die zwei Personen, die wirklich lautstark auf diesen Sicherheitsangestellten oder diesen Serviceangestellten in Backup am Bahnhof losgegangen sind, waren Männer. Die wirklich, wirklich wütend und wirklich ausfällig waren zum Teil und geschimpft haben. Und die Personen, die, also ich habe das von außen beobachtet, ich habe da nicht mitgemacht, die Personen, die kommen sind und dann den Mann verteidigt haben, der dort den Angestellten halt verteidigt haben, waren Frauen. Und das ist halt sehr, sehr spannend zu beobachten, weil der Mann hat dann gesagt, ja, aber ich darf wohl auch Emotionen zeigen, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich dürfen sie Emotionen zeigen, aber dafür kann jetzt der Mann, der hier arbeitet, nichts.
Ja.
Also es ist sehr, sehr, also da sind genau diese Stichwörter gefallen. Es ist sehr spannend zu beobachten.
Ja, ich finde, also das Stichwort Emotionen ist ja auch so eine Geschichte. Also welche Emotionen dürfen Männer im öffentlichen Raum zeigen, welche Emotionen dürfen Frauen im öffentlichen Raum zeigen und bei Männern ist halt dann primär, Männer zeigen halt Wut.
Ja, aber das ist ja auch, wenn du wenn du schaust, was ist eine Emotion, die Männer auch in, so in der Popkultur, in Filmen offen zeigen und sie sind männlich dabei. Mhm. Es ist nur Wut und Aggression und wenn sie sich mal eher verletzlicher zeigen, dann ist das so ganz besonders. Und das ist jetzt nur wegen dieser einen Person.
Ja.
Oder das ist nur wegen dieser Situation. Und da muss jetzt wirklich die halbe Welt untergangen sein.
Mhm.
Und sonst ist es nur in der Wut. Und das ist ja, ja, das erklärt halt auch,
anstrengend,
so vieles.
Mhm.
Weil das, was ich vorher aufzählt habe mit den Kosten von Männlichkeit, da habe ich jetzt halt die Sachen aufzählt, die Männern schaden. Aber also müsste jetzt wahrscheinlich nochmal dann kurz nachrecherchieren, ob die Zahlen wirklich stimmen,
ja,
weil ich bin mir ziemlich sicher. Also soweit ich es im Kopf habe, sind Männer und Frauen in Österreich circa gleich arg von Gewalt betroffen. Also sie erleben circa gleich viel.
Mhm.
Aber 91% der Täter sind Männer.
Mhm. Okay. Also das heißt, Männer erfahren also Gewalt von Männern und Frauen erfahren Gewalt von Männern.
Die genaue Prozentzahl nachschauen, es sind auf jeden Fall über 90%.
Mhm.
Und das ist halt aus den gleichen Gründen, warum Männer mit sich selber nicht gut umgehen, gehen sie mit ihrer Umgebung nicht gut um, weil wo soll das alles raus?
Weil
wo
du die Emotionen
alle
nicht
raus
regulieren kannst.
Ja. Kombiniert halt mit dieser Anforderung von, du musst der Beschützer, der Hausherr sein, du musst alles unter Kontrolle haben.
Ja, was im Endeffekt total viel Verantwortung und Druck eigentlich auch ist. Ja.
Unglaublich, ja.
Und halt auch dieser, also vielleicht merkt man da, dass sie recht viel mit Teenagern rede und beziehungsweise vor allem Männern, die gerade so, oder Buben, die halt so zwischen 13 und 18 sind, die oft sich halt so fühlen, als wird der Feminismus sie verarschen und ihnen geht es ja so schlecht, das heißt, schau da schon hin, wo das Patriarchat halt Männer verletzt. Und es ist so witzig, weil sie das alles zurück auf den Feminismus binden.
Also sie sagen, Männer sind öfter Mordopfer, Männer sind suizidgefährdeter und Feminismus ist schuld daran? Ist das, was so ein 17-, 16-jähriger Junge so sagt?
Ja, voll. Ja. Also wegen Feminismus müssen sie immer zahlen und müssen sie so sein und auf das schaut ja keiner und also ganz, ganz schräg.
Also ganz verdreht eigentlich.
Ja, voll. Also es wird ganz oft die Wirklichkeit verdreht, das sieht man bei diesen, also die Andrew Dates des Internets machen das sehr gerne und in der Tradwife-Bubble machen sie das dann halt für Frauen, wo sie es dann so spinnen mit, wegen Feminismus darfst du jetzt nicht mehr zu Hause sein. Sondern wegen Feminismus müsst ihr beide Vollzeit arbeiten. Und natürlich geht sich das nicht aus, weil Vollzeit arbeiten nie gedacht war für eine Person ohne Vollzeithaushälterin.
Ja,
40-Stunden-Konzepte sind in dem Fall halt schwierig, ja.
Ja.
Beziehungsweise, und wie gesagt, das sind ja auch Forderungen von der frühen Arbeiterinnenbewegung, kürzere Arbeitszeiten. Weil so um 1900 war es natürlich, und das ist ja das Problem gewesen zu der Zeit, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause. Zumindest nicht für die Arbeiterschicht. Das ist eine sehr Oberschicht, ein bürgerliches Konzept eigentlich, von dem man ist nur Ehefrau und jemand anderer kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Weil das sind Mann und Frau beide 48, 60 Stunden die Woche arbeiten gegangen. Mhm. Also 12-Stunden-Tage. Und da musst du halt schauen, wo die Kinder bleiben. Und wenn du krank bist, hast Pech. Und wenn du alt bist und nicht mehr arbeiten kannst, hast Pech. Also schau besser, dass du Kinder hast, die dann auf dich schauen, wenn du alt bist.
Ja, ja, dieses ganze Konzept mit der Hausfrau ist ja eigentlich was erst so nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt aufgetaucht ist. Und davor haben Frauen wie du sagst, eigentlich immer gearbeitet, weil es halt einfach anders nicht gegangen ist.
Ja,
ja, auch in der Oberschicht war ja Reproduktionsarbeit, also dieser Überbegriff für unbezahlte Arbeit, die man halt machen muss, damit man überhaupt bezahlte Arbeit machen kann. Eher was man eben nicht macht, sondern wem anders gibt.
Genau.
Also diese klassische Hausfrau mit Küche als Mittelpunkt vom Haus, das ist schon eher später erst entstanden.
Ja. Und jetzt reden wir viel über die Kosten von Männlichkeit, von den Statistiken, wie sich das im echten Leben dann wirklich abspielt. Aber wir sind ja alle Sozialdemokratinnen, Sozialistinnen. Was hat jetzt das Ganze eigentlich mit unserem politischen Engagement zu tun, mit der politischen Bewegung?
Keine Befreiung der Frau ohne Befreiung der Arbeiterinnenschaft, keine Befreiung der Arbeiterinnenschaft ohne Befreiung der Frau. Nein, eigentlich war das mit Sozialismus immer. Entschuldigung. Kein Sozialismus ohne die Befreiung der Frau, keine Befreiung der Frau ohne den Sozialismus. Ich stimme nicht mit allem überein, was die Person, die das gesagt hat, aber dem schon.
Mhm. Wer war das?
Kollontai.
Aber ich stimme da hundertprozentig überein, weil Frauenthemen unter Anführungszeichen ja, wie gesagt, wie Johanna Donald schon gesagt hat, menschliche Themen sind. Und wenn wir davon reden, zum Beispiel Lohntransparenz oder bessere Kinderbetreuungszeiten, Einrichtungen, dann betrifft es ja nicht nur Frauen. Davon profitieren ja dann auch Männer. Und vor allem sind es Arbeitsthemen. Die meisten Frauenthemen unter Anführungszeichen sind Arbeitsthemen, weil selbst die Arbeitsbedingungen in den Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, also in Kinderkrippen, Kindergärten, in Schulen, sind ja Arbeitsthemen.
Fun Fact, irgendein Wiener Sozialdemokrat hat, ich glaube so, das dürfte eh, ich will nicht lügen mit der Jahreszahl, aber hat irgendwann einmal gesagt, also da war auch gerade das Thema so Emanzipation der Frau, Frauen wollen arbeiten, also Frauen wollen ihr eigenes Geld verdienen. Und irgendein Sozialdemokrat war dann so der Meinung, nein, das findet er eigentlich nicht so gut, wenn Frauen auf dem Arbeitsmarkt wollen, weil dann sinkt ja der Lohn für alle.
Super.
Nein, das war nicht irgend, also ich habe das tatsächlich auch noch rausgeschrieben und rausrecherchiert, weil mir das auch eingefallen ist. Das war ein recht langer Konflikt in der Sozialdemokratie, ob man jetzt öffentlich für ein Arbeitsverbot von Frauen ist, weil Frauen nur die Hälfte vom Lohn gekriegt haben zu dem Zeitpunkt. Und das den Lohn für alle drückt.
Ja.
Und dann war die Lösung, how about Frauen gehen gar nicht mehr arbeiten und nicht fordern wir denselben Lohn. Mhm. Man muss aber auch sagen, also
schreckliche Abwägung eigentlich.
So. Ja, also so die, ich finde, die Sozialdemokratie hätte schon ein bisschen die Kurve kratzt und spätestens mit der Donald dann schon.
Ja, gerade in den 70ern.
Auf jeden Fall, ja. Aber am Anfang, also ist es ja auch beim Gründungsparteitag, war eine Frau anwesend und es wurde halt verweigert, sie zu delegieren, weil so weit sind wir noch nicht.
Ja, ja. Es
ist schwierig.
Es ist schwierig und man hat ja wie in den 30ern diese hohe Arbeitslosigkeit geherrscht hat, wo wirklich Probleme waren, weil Leute jahrelang, weil es hat einfach keine Arbeit gegeben. Und dann hat man gesagt, naja, aber Männer verdienen mehr. Also sollen die Frauen gefälligst zu Hause bleiben, damit die Männer einen Arbeitsplatz haben. Und das sind eigentlich unglaubliche Sachen aus der heutigen Sicht, aber so gesehen irgendwie logische Umkehrschlüsse aus der Zeit, aus den Problemen der Zeit. Mhm. Nur jetzt hoffen wir, dass man ja aus der Geschichte lernt und dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und nicht zurückentwickeln. Also ja.
Ich meine, das ist es ja auch immer wieder in Streikbewegungen passiert, dass wenn dann in einer Gegend, wo halt hauptsächlich Arbeiterinnen und Arbeiter gelebt haben, wenn dann da die Fabrik, in der hauptsächlich Frauen gearbeitet haben, wenn dort gestreikt geworden ist und in der, wo hauptsächlich Männer gearbeitet haben, dann war da halt der Konflikt voll damit, dass die Männer dann gefordert haben, dass die Frauen aufhören zum Streiken.
Ja.
Weil das geht so nicht.
Ja.
Und ich glaube, da kann man auch immer noch weiterkommen, dass halt auch Männer in der Sozialdemokratie, in der ganzen roten Bubble, die es da gibt, halt wirklich einsehen, dass das kein Nebenwiderspruch ist, sondern dass man halt allein dadurch, dass man halt in der Arbeiterinnenklasse und Frau ist, Sachen sieht, die sie nie sehen können.
Ja.
Gleich wie bürgerliche Frau gerade am Anfang der Frauenbewegung eben vermutlich nicht drauf kommen ist, dass ein Abtreibungsrecht so wichtig ist, weil von ihr halt nicht so viele Leute im Umfeld gestorben sind daran.
Ja, natürlich nicht. Der Bezug fehlt. Ja.
Gleich wie wir in der Sozialdemokratie Leute brauchen und in jeder Partei Leute brauchen, die nicht weiß sind, die nicht hetero sind, weil wie soll man die Sachen wirklich sehen, wenn man nicht selber betroffen ist? Braucht die Leute halt da. behinderte Menschen wären noch so ein Thema. Ja. Da sind wir halt wirklich noch weit weg, dass da die Akzeptanz da ist, leider.
Ich glaube, das wäre eh so der Wunsch von uns allen, dass sie vor allem so bei den Männern einfach mehr Leute, also mehr für diese Themen interessieren oder dafür einsetzen.
Ja, weil als Gesellschaft kann man Dinge allgemein nur erreichen, wenn man zusammenarbeitet. Und eins der schönsten Sachen oder der Sachen, die mir an der Arbeiterinnenbewegung, der Sozialdemokratie, dem Sozialismus immer so inspiriert hat, ist einfach diese Solidarität und der Zusammenhalt, dass niemand alleine sein muss mit seinen Lebensproblemen und dass es eben nicht dein persönliches Pech ist, wenn es dir scheiße geht, wenn du deine Arbeit verlierst, wenn du krank wirst, sondern dass man zusammenhaltet und dass man gemeinsam diese Sachen übersteht und stärker ist. Und genauso ist halt auch die Frauenbewegung genauso inspirierend für mich, weil genau das Gleiche ja eigentlich in der Frauenbewegung gilt, also Frauensolidarität. Mhm. Und aber es passt ganz gut, weil wir haben es jetzt eigentlich gut schon umschrieben, warum braucht es feministische Sprecherinnen, warum braucht es Frauensprecherinnen in den Jugendorgas? Was sagt ihr?
Ja, ich finde, es ist immer einerseits ist es total einfach immer schön, sie zu vernetzen und sie austauschen zu können. Also, dass du diese Gruppierungen überhaupt einmal hast innerhalb von den Orgas. Also, für mich ist das immer wieder totale Bereicherung. Wir haben im VSSÖ diese Flintergruppe und machen halt auch diesen Flinterfreiraum, weil man und wo man halt eher so entspannte Sachen angeht.
Was bedeutet Flinter?
Flinter ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agender. Ist auch oft geschrieben mit Flinter Stern, was halt dann einfach andere Geschlechter auch noch inkludieren soll. Und in diesen Flintertreffen schauen wir eben, dass das eher entspannte Aktivitäten sind, die man macht, weil man einfach auch nicht so zusätzliche Belastung in Wahrheit schaffen will für Flinters, weil man alle irgendwo im Dauerstress sind. Und die feministische Sprecherin ist halt also das Sprachrohr nach außen, die halt einfach diese Gruppierung vertritt und die Anliegen von dieser Gruppierung vertritt.
Ja, und bei euch, bei der SJ?
Also bei uns ist es ja nicht nur eine Sprecherin, sondern wir haben die Frauenpolitische Kommission. Die gibt es einerseits eben verbandsweise bei der österreichweiten Orga. Da gibt es auch eine österreichweite FBK-Sprecherin beziehungsweise eine FBK-Geschäftsführerin, die sich teilweise dann auch um Kampagnen kümmern. Wir haben ein Seminar, das ist jetzt auch dann. Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen. Also es gibt da halt auch den österreichweiten Teil mit einer Sprecherin und einer Geschäftsführerin, die sich darum kümmern, dass das im Verband nicht verloren geht. Und dann gibt es noch in jedem Bundesland. Mhm. Es gibt Bundesländer, die handhaben das so, dass es eine Sprecherin gibt. Es gibt Bundesländer, die handhaben es mit zwei Personen. Wir haben in der Steiermark einen recht breiten Vorstand. Das hat sich bei uns sehr absichtlich entwickelt, soweit ich das weiß. Das ist immer ein bisschen das Problem mit so Organisationsgeschichte, dass das nur über Hörensagen weitergeleitet wird. Aber weil man sich halt irgendwann gedacht hat, so, es ist eigentlich naiv davon auszugehen, dass nur weil jemand jetzt unterschreibt, hallo, ich bin bei der sozialistischen Jugend und das ist eine feministische Organisation, dass die Person feministisch wird oder denkt oder den ganzen Sexismus daheim lässt. Also wir sind kein sexismusfreier Raum und es wäre naiv davon auszugehen, dass wir das sind, weil es kann man vermutlich gar nicht schaffen. Ja. Wir sind alle so arg unter dem Patriarchat erzogen worden. Und die FBK ist eben einerseits dafür da, dass wir inhaltliche Arbeit machen, also dass wir Bildungsarbeit machen, dass wir Workshops anbieten, dass wir Seminare anbieten, dass wir Arbeit nach außen machen, also jetzt zum Beispiel im März, dass wir Veranstaltungen organisieren, der ganze Spaß, aber auch ein bisschen in der Organisation eben drauf schauen, dass man sich gegen Männerbündelei stark macht, die passieren kann. Es ist halt leider so. Ja. Und auch wenn innerhalb der Organisation Dinge passieren wie ein Übergriff oder irgendwas in der Art. Ich meine, nochmal, es ist eine riesige Jugendorganisation, wenn ganz viele Menschen auf dem Haufen sind und immer wieder auch getrunken werden. Es wäre naiv, davon auszugehen, dass nichts passiert und dann braucht man Leute, die damit umgehen.
Ja. Und dafür seid ihr da, also die Frauenpolitische Kommission in der SJ.
Ja. Und wir schreiben Statistiken mit, wir schreiben Genderwatch-Protokolle, wir gehen eigentlich allen auf die Nerven, damit sie den Feminismus nicht vergessen. Weil Männer eben gerne auf den Feminismus vergessen.
Ja.
Und das ist, also klar ist das super nervig für uns, aber ich will jetzt auch nicht so depperte Männer vergessen die ganze Zeit auf den Feminismus. Es ist mir schon klar, dass sie drauf, dass das nicht das Erste ist, woran sie denken, sondern dass sie aktiv dran denken müssten.
Ja.
Würde mir halt manchmal wünschen, das würden sie auch ohne mich öfter schaffen.
Aber es ist ja so, und das haben wir ja vorher schon gesagt, wenn man dieses Leben nicht lebt, dann kann man eigentlich das nur zu einem gewissen Grad verstehen, wie das ist. Oder man hat einfach eine andere Sichtweise auf das Leben, und Frauen haben halt auf jeden Fall eine andere Sichtweise oder andere Perspektive wie Männer, die aber genauso wertvoll ist in einem politischen Diskurs. Deswegen gibt es ja auch in der JG Frauensprecherinnen. Für jedes Bundesland gibt es eine Frauensprecherin, die sich eben um die frauenpolitischen Themen kümmert, eben jetzt wie im 8. März Veranstaltungen organisiert und allgemein auch Bildungsarbeit leistet, damit eben, wie du gesagt hast, Floria, dadurch, dass wir Jugendorganisationen sind und die Menschen sehr jung zu uns kommen aus verschiedensten Hintergründen, ist es halt wichtig, dass man halt dann Bildungsarbeit auch leistet, wofür stehen wir eigentlich, was sind unsere Werte und was haben wir selber unbewusst eigentlich vielleicht im Leben mitkriegt und tragen wir dann weiter. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Und
es wäre der falsche Zugang, Leute nicht in die Orgas reinzulassen, weil man irgendwie denkt, so, die Person ist noch nicht
ausgerichtet. Ja, natürlich, hundertprozentig. Ja, ja,
total, ja.
Und eher, wir sollten ein Ort sein, wo Leute sich reflektieren können.
Ja, und wo Leute gebildet werden. Ja, ich das Wort Bildungsarbeit ist ja jetzt schon oft gefallen.
Ja.
Und das probieren wir ja auch, weil wir haben ja alle 2 Wochen unter dem Semester Plenum.
Ja.
Und ich meine, wir sind eine Studierendenorganisation, also Bildung ist
liegt euch nah am Herzen.
Ja, ein großer Punkt. Und dann gibt es halt oft auch Beiträge, die feministische Themen.
Ja, auf jeden Fall. Was habt denn ihr geplant rund um den 8. März?
Ich kann jetzt voll Insta pluggen.
Ja, plug Insta.
Ja, wir haben auf dem Instagram-Account, da ist sie Steiermark, jetzt schon einen Kalender gepostet mit allen Veranstaltungen, die wir jetzt so machen. Mein Herzensprojekt ist am 9. und am 10. März, das ist das Wochenende nach dem 8. März, das ist das Femfest. Das Femfest ist jedes Jahr seit, weiß ich nicht wie viele Jahren. Und da gibt es sowohl Flinter-Only-Teile, die, also da versucht man halt eben so einen safer Space zu schaffen, wo wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen, eben mit diesen Weiblichkeitsanforderungen, was macht das mit einem?
Ja.
Wie wirkt sich das auf Menschen aus, die unter diesen Weiblichkeitsanforderungen aufgewachsen sind und dann danach komplett dem entsprechen oder ein bisschen dem entsprechen oder vielleicht gar nicht dem entsprechen oder gar nie dem Geschlecht angehört haben, dass ihnen da halt zugeschrieben geworden ist. Genau, und halt auch ein bisschen so, warum werden Dinge, die wir mit Frauen und Weiblichkeit assoziieren, wie Pink und Tüll und Glitzer, warum werden die schlechter geredet? Warum ist Girly Pop schlechter als, weiß ich nicht,
Metal.
Warum hassen alle Männer Taylor Swift?
Ja, genau. Warum hassen alle Männer, an die Männer da draußen jetzt zuhören? Vielleicht schreibt es aber Talking Red auf unserer Instagram-Seite talkingred.podcast. Schreibt uns, warum finden so viele Männer Taylor Swift schrecklich? Uns würde es interessieren.
Und dann geben wir da anaerobisch das Handy und lassen sie streiten mit allen.
Oder so, genau.
An der Stelle kurz, aus antikapitalistischer Sicht und klimapolitischer Sicht ist Taylor Swift auf sehr vielen Ebenen zu kritisieren.
Auf jeden Fall. Feministisch ein Vorbild, kapitalistisch
kein Vorbild,
nein.
Privatjets.
Ja, schwierig. Halt so Klima ist, ja, geht uns alle an.
Aber was ich bei so Musik, beim Thema Musik sind auch sehr lustig finde, die Beatles waren ja auch eine Band, die ja von hauptsächlich damals von Frauen gehypt worden ist, wo es kritisiert worden ist, dass dort kreischende Frauen sind und die fallen in Ohnmacht und die depperten Weiber und bla bla bla. Und heute werden die Beatles aber von so vielen Männern gehypt und so, ja, und sonst, das ist so cool und das ist Musik, weil Taylor Swift ist ja keine Musik. Und die haben noch richtige Musik gemacht. Und damals haben das aber nur Frauen gefeiert, ja, was ja auch irgendwie ein Indikator dafür ist, dass Frauen ein total gutes Gespür haben für Popkultur und so.
Natürlich,
und
für, auf jeden Fall.
Für wertvolle Sachen.
Ja. Das ist ganz lustig, immer mit einem vor Jahren mit einem Burschen geredet über die Beatles und ich war so, hallo, wer findet die Beatles nicht gut? Und er so, aha, du magst die Beatles, nenn einen Beatles-Song.
Jeder von uns hat das schon mal erlebt, oder?
Nenn einen Beatles-Song. Und ich in dem Moment war so, keine Ahnung. Mir ist nichts eingefallen. Aber was macht denn der VSSTÖ jetzt rund um den 8. März?
Also wir fahren erstens einmal, fahren wir einfach eine kleine Kampagne, die so ein bisschen auf Bildungsarbeit natürlich auch abzielt. Die Kampagne heißt Keep Your, also im Grunde geht es darum, dass man Frauen einfach einmal in Ruhe lassen soll. Die Kampagne ist Keep Your ... of our bodies und ... kann man jetzt einsetzen, Laws, Ideals, Morals, Opinions, Fantasies und wo man dann einfach ein bisschen dazu aufarbeiten, wo werden Frauen überall, wo werden Frauen kritisiert, einfach dafür, dass sie Frauen sind, wo werden sie aber wirklich auch dann aktiv bedroht, jetzt irgendwann ein großes Thema, ja immer wieder Femizid und so weiter.
Das ja, ist das nächste, auch aktuell.
Das ist, total, das ist das Nächste, was wir jetzt wieder machen. Rund um den 8. März haben wir natürlich ein paar Stände, wo wir Infomaterial verteilen. Ja. Da werden dann auch Flyer dabei sein, so mit den Gewaltschutzzentren und so weiter, wo man sie, an was man sie wenden kann. Und ja, viele vom VSSTÖ werden hoffentlich auch zu eurem Femfest von der SJ kommen. Nochmal Werbung an der Stelle.
Immer super Veranstaltung. Mhm. Ja.
Werde auch dabei sein und freue mich schon sehr drauf.
Ja, die SJ macht super Arbeit, was das betrifft. Das Femfest ist inzwischen schon Kult, hätte ich gesagt. Das gehört dazu, fix zum Kalender. Wir als JG machen heuer unsere Aktion oder unsere Kampagne rund um den 8. März. Heißt, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen. Und wir führen den Kampf laut und hartnäckig weiter. Und da geht es einfach darum, dass Frauen grundsätzlich alle diese Annehmlichkeiten oder sagen wir die Selbstverständlichkeiten erkämpft haben für uns. Also ist Frauenwahlrecht das erste Frauenhaus, der Mutterschutz oder dass Frauen überhaupt eigenes Konto haben dürfen und ohne Erlaubnis des Mannes arbeiten gehen dürfen. Diese ganzen Sachen und dass wir nach wie vor Sachen, die damals gefordert wurden, nicht umgesetzt haben. Und wir sind in ganz Österreich unterwegs, auch in der Steiermark. Wir werden da Stände haben, auch ein Quiz und ein Gewinnspiel. wo wir einfach darauf aufmerksam machen wollen, wie wichtig dieser Kampf eigentlich ist und wie sehr nicht nur eben Frauen davon profitiert haben, sondern eben auch Männer durch so Sachen wie zum Beispiel, dass Männer halt auch ein Recht auf Karenz haben.
Kannst du noch mal sagen, wie der Titel ist? Wir stehen auf den Schultern von Riesinnen.
Das ist richtig schön.
Ja. Das ist richtig, richtig schön.
Genau. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für unseren Podcast. Wenn jetzt jemand, der zuhört, sich engagieren will bei euch, wo kann man denn euch am besten erreichen?
Also den VSSTÖ kann man eigentlich über alle Social-Media-Accounts erreichen, bevorzugt eigentlich auf Instagram beziehungsweise auch über unsere Website. Da gibt es ein extra Tool, das man ausfüllen kann, wo man reinschreiben kann, was man sich so vorstellt, was man machen möchte und wo man so, ja, einfach einen Termin vereinbaren kann mit der entsprechenden Hochschulgruppe.
Okay, super.
Ja, bei uns ist auch, also wir haben ein Tool auf der Website. Am besten funktioniert es ehrlicherweise, wenn man uns einfach über Insta anschreibt. Wir werden jetzt gerade im März recht fleißig ausschreiben, wann Veranstaltungen sind, wann was ist. Da kann man auch immer einfach vorbeikommen und so viel oder so wenig machen, wie man halt möchte. Oder einfach zum Femfest kommen.
Ja, reden. Zum Femfest kommen. Das Gleiche gilt für die JG Steiermark. Wir sind natürlich auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir haben eine Website. Jede von uns freut sich natürlich auch, wenn ihr uns direkt auf Instagram schreiben wollt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns. Wir schreiben alle Links unten in die Podcast-Beschreibung, damit ihr auch alles findet. Wir wünschen euch einen schönen Frauenmonat März, einen schönen 8. März, einen schönen Frauenkampftag. Wie gesagt, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen und kämpfen weiter. Danke, dass ihr zugehört habt und danke, dass ihr zwei da wart.
Danke auch, Freundinnenschaft.